Also wir haben jetzt den Martin Kim Dungpham da. Ja, du hast letzte Woche, also ich glaube, die App gab es schon etwas länger, ne?
Die ist seit Ende Juli letzten Jahres draußen, also ein halbes Jahr jetzt.
Was jetzt passiert, dass die jetzt gerade so populär wurde?
Arne Christensen hat einen Blog-Eintrag verfasst.
Okay, reden wir mal ganz kurz über dich und ganz kurz über die App, worum es überhaupt geht. Also du hast eine App geschrieben, die heißt AdSync fürs iPhone erstmal. Was kann denn das Ding und wofür ist es überhaupt da? Was meinst du?
Für Bibliotheksnutzer, die gerne ihr Bibliothekskonto, ihre Entleihungen und Gebühren und so weiter auf ihrem iPhone einsehen wollen. Und dann können sie mit dem iPhone die App starten und geben dann ihre Nutzerdaten ein.
Ja.
Und daraufhin synchronisiert sich das Ding mit dem Stabi-Konto oder mit dem Bibliothekskonto.
Und das funktioniert für alle Bibliotheken in Deutschland?
Nee, leider nicht. Also angefangen hat es mit Hamburg.
Ja.
Weil ich selber an der Uni Hamburg studiere und ich wollte halt, ich studiere Informatik unter anderem auch.
Ja.
Und habe das als eigenes Projekt erstmal begonnen und habe mir überlegt, was kann man so machen. Und dann dachte ich, ja, es wäre ja ganz nett, gibt es nicht, dass ich mein Stabi-Konto abgleichen kann mit meinem Telefon und dann immer sehe, was ich entliehen habe. Und das sind, mit Hamburg hat es angefangen, Hamburg ist im GBV.
Ja.
Und an sich benutzen alle Bibliotheken im GBV das gleiche System, den OPAC.
Lass uns zu technischen Links nochmal gleich kommen. Ja. Also mit der App hast du die Möglichkeit, deine entliehenen Medien erstmal überhaupt einzusehen und du kannst sie verlängern.
Ja.
Und da war aber noch was mit Gebührenanzeige.
Gebühren kann man auch einsehen.
Okay.
Verlängern kam auch irgendwann später erst zu. Also diese ganze App hat angefangen damit, dass man nur seine Entleihung sehen konnte. Man konnte sehen, wann muss ich ein Buch zurückgeben, wieder abgeben. Und dann kamen immer mehr Funktionen hinzu.
Okay. Also momentan hast du drin entliehene Medien, Gebühren. Hast du die Suche schon drin?
Die Suche ist auch drin,
Die ist jetzt aber standardmäßig noch deaktiviert, oder wie war das?
Ja, ich bin selber unzufrieden gewesen mit der Anzeige des Suchergebnisses. Deshalb ist sie erstmal deaktiviert, wenn man die App installiert auf dem Telefon. Man kann sie aber reaktivieren.
Okay.
Für manche Nutzer, ich habe gesehen, dass manche Nutzer die Suche benutzen und denen wollte ich sie da nicht vorenthalten. Also wenn die zufrieden sind damit, dann sollen sie es nutzen. Und ich selber war nicht zufrieden damit. Deshalb.
Okay. So, jetzt hast du ja was geschaffen, was ja echt praktisch ist für den Kunden meinetwegen oder für alle Kunden. Und in meinen Augen auch ziemlich überfällig. Das heißt, also ich meine, das iPhone ist jetzt nicht so super neu und ich habe ja noch nicht mal irgendwelche Desktop-Clients gesehen, irgendwie großartig vorher, die beworben wurden von Bibliotheken oder sowas. Also dass man halt nicht in diesen umständlich erst diese Schritte machen muss, ins Internet gehen, rein in den OPAC, sich einloggen und dann da noch irgendwie 50 Mal hin und her klicken. Also bieten das Bibliotheken an in Deutschland überhaupt? Also gibt es eine Bibliothek, die jetzt so eine App anbietet und
Es gibt Bibliotheken, sind aber auch von Studenten wahrscheinlich geschaffene Apps, die das machen. Die Uni Bremen, glaube ich, kann das. Die haben so eine uniweite App, die funktioniert aber nur für Bremen. Da sieht man dann auch bei der Mensa, was es zu essen gibt und sowas. In Frankfurt gibt es, glaube ich, sowas wie eine aufs mobile Geräte zugeschnittene Website, mit der man das machen kann. Die TU Harburg hat auch sowas. Es ist eigentlich auch eine Internetseite, die zugeschnitten ist auf das Gerät, dass es halt ein bisschen hübscher aussieht alles.
Okay. Also nochmal, sind dann keine Apps, sondern halt eine webbasierte
Webseiten,
die einfach hübsch aufbereitet wurden fürs iPhone.
Ja.
Okay.
Man kann, wenn man Apps installiert auf dem Telefon, mehr Sachen machen.
Ja.
Also andernfalls müsste man halt Server kann auch viele Dinge speichern, aber eigentlich, wenn man seine Daten halten möchte auf dem Gerät, ist es schon angenehm. Also, Benito van der Sander, ich weiß nicht, wie der Libri, hat er geschrieben, es läuft auf Linux, glaube ich.
Okay. Das ist ebenfalls gerade erst richtig bekannt geworden. Ne?
Ja, es gibt es aber auch schon länger, glaube ich.
Ja, aber jetzt kocht das irgendwo hoch. Was meinst du, womit hat das zu tun, dass Bibliotheken sich da irgendwie bisher scheuen? Also jetzt, wenn du sagst, halt häufig sind diese Apps oder halt diese webbasierten Klamotten, halt, wo die Seiten aufbereitet werden, halt irgendwie auf studentisches Bestreben hin irgendwie gestaltet worden. Warum machen die Bibliotheken das nicht?
Ja, einerseits, also mit der Verlängerung zum Beispiel von Medien, entliehenen Medien, fallen den Gebühren einfach weg, weil es so einfach wird, ein Medium zu verlängern. Und du hast auf einen Blick, also die Bibliotheken leben zum Teil, oder sie kriegen auf jeden Fall eine Menge Geld, nehmen sie ein, über die Gebühren.
Ja.
Und das ist ja auch sehr wichtig für die. Und außerdem ist in den Bibliotheken, es sind sehr starre Gebilde, sehr komplexe Dinger, die sich irgendwie wenig bewegen. Und die Idee von mobilen Anwendungen und sowas ist einfach noch nicht dahin gekommen. Mhm. Also ich glaube, die hatten erstmal damit zu kämpfen, dass überhaupt ihre Internetseiten, dass sie die ganzen Kataloge ins Internet bekommen. Bei uns an der Bibliothek ist immer noch Katalogisierung immer noch ein Thema. Es sind bei weitem noch nicht alle. Noch nicht der ganze Bestand ist da drin. Mhm. Also, und dass man dann auf so eine neue Schiene aufspringt, ist vielleicht erstmal ein bisschen abwegig, auch für die Bibliothek. Zumal von den Mitarbeitern, es sind nicht unbedingt die jüngsten Menschen, nicht Studenten,
ja,
die immer das neueste Gerät und die neueste Technologie benutzen.
Ja.
Und dementsprechend ist es noch nicht so in den Köpfen drin.
Also das sind ja schon zwei echt harte Argumente. Das heißt, du sagst zum einen, unter Umständen fehlt Verständnis und Know-how auf der einen Seite, zur anderen, aber das ist eigentlich so das, klar, nachvollziehbares, aber ebenso, glaube ich, perfides Argument. Wir wollen es den Kunden nicht zu einfach machen.
Hm.
Also wir wollen...
Ich weiß nicht, inwieweit das Argument, dass wir es den Kunden nicht zu einfach machen wollen oder unsere Gebühren weiterhin eintreiben wollen,
ja,
dass das ein Entscheidungskriterium dafür,
ja, okay,
ist, sowas nicht zu machen.
Aber man könnte es zumindest wirklich rein interpretieren.
Ja,
ja,
ja.
Okay. Also das war jetzt auch im Zuge der Besprechung deiner App, war das auch so der Kritikpunkt, der neben Datenschutz, zu dem wir gleich noch kommen,
ja,
der dann so auftauchte. Was passiert? Also ich meine, für dich wäre es meinetwegen ein Häkchen irgendwo im Quellcode, mehr oder weniger, damit die App automatisiert ständig halt Verlängerung vornimmt.
Ja.
Und da haben sich ja schon einige Bibliotheken bzw. halt Vertreter schon daran gerieben. Ja, gehen wir nochmal zu der App selbst hin. Also wie funktioniert das jetzt? Also dadurch, dass du hast gesagt, viele Bibliotheken bieten es halt noch nicht an und es gibt halt technische Mängel im Hintergrund. Das heißt, wie bist du vorgegangen, um das zu realisieren, was du jetzt letztendlich realisiert hast?
Ja.
Also standardisierte Schnittstellen?
Gibt es nicht.
Okay.
Was die App macht, ist, dass sie wie ein Nutzer es auch machen würde, auf die Internetseite geht, sich dort einloggt, das HTML, also die Internetseite, liest,
ja,
dann die wichtigen Informationen sich raussucht und das dem Nutzer vernünftig oder hübsch darstellt
auf dem
Gerät.
Also es simuliert praktisch das, was der Nutzer machen würde, wenn er vor der Website sitzt.
Genau, man passt HTML. Und es ist ein sehr unangenehmes Unterfangen, weil HTML ist im Gegensatz zum Beispiel zu XML, das eine wunderbare Schnittstelle darstellt, weil man gezielt fragen kann nach irgendwelchen Informationen.
Mhm.
So ist es bei HTML so, dass man doch eine ziemlich große Menge Datenmüll hat, vor allem wenn die App das liest, also wenn das Programm das einmal durchforstet, ist eine Menge Schrott da, dass man nicht braucht. Es ist einfach überflüssig. Der Nutzer braucht das, weil er mit seinen Augen schaut und das lesen soll irgendwo.
Das ist aber Programm auch praktisch nur Nutzername, Passwort, okay, das sind die beiden, die drei Dinge.
Ja, und halt die Informationen,
und dann das, was
die
dahinter liegt,
da rauskommen. Also
das heißt, jeder OPAC sieht ja ein bisschen anders aus.
Jein, die sind angepasst, so ein bisschen Farben,
ja, genau,
unterschiedlich.
Da stellt
vielleicht ein anderes Logo oder so. Das ist aber irrelevant. Man spricht beim Parsen des HTML, spreche ich direkt die HTML-Tags. Ja, ich kann
Du springst über all das Individuelle meinetwegen hinweg, ja, und gehst direkt dann zu, ja, dem...
zum Wichtigen. Da ist dann eine Tabelle zum Beispiel und ich weiß, dass in der ersten Spalte der Tabelle steht, ja, dann irgendwas drin und dann kann ich genau das rausholen, was ich möchte.
Und du hast dich jetzt bislang halt am GBV orientiert, weil,
ja,
die halt ein OPAC-System benutzen, ja, ne?
Ja, und weil die Uni Hamburg da drin ist, ja, ja, ich ein Nutzerkonto bei der Uni Hamburg, ja, habe.
Das heißt, du musst auch praktisch, du musst ja wissen, wie es hinter der Einlogmaske aussieht. Das heißt, du solltest dann möglichst dann auch dementsprechend über Konten verfügen bei den Bibliotheken, die du mit einpflegst.
Ja.
Also, genau, wenn du jetzt.
Also, man hat so ein paar Freunde dann, die sich über Deutschland verteilen. Ja. Und von manchen kriegt man dann auch die Nutzerdaten und kann dann testen,
ja,
ob das, was man getan hat, ob das, also wenn es bei Hamburg funktioniert, ob es dann vielleicht auch in Erfurt oder,
okay,
sonst wo funktioniert.
Aber das sind jetzt erstmal noch die, also GBV ist jetzt
GBV
schon
erstmal ist im Zwang, ja.
Bislang werden, was war das, 8, 11?
Ja, 10, ungefähr.
Irgendwie sowas, 9, Bibliotheken. 10.
Es ist relativ einfach, die hinzuzufügen. Ja, bis auf die Anzahl der Entleihungen. Die liegen immer meistens auf einem anderen Server irgendwo und wenn ich kein Nutzerkonto habe, dann kann ich nicht feststellen, welcher Server das ist.
Ah, okay.
Und weiß dann nicht, wo dieses PHP-Skript liegt, was mir diese Anzahl der Entleihungen
ausgibt. Aber dann doch irgendwann PHP noch, ja. Okay.
Ja, ja, schon.
Also. Wie lange hast du an dem Ding gebastelt?
Ich habe letztens mal nachgeschaut und 2009 habe ich wohl angefangen. Und also ziemlich genau 2 Jahre ist es jetzt
her. Na gut, du warst jetzt nicht hauptberuflich betrieben, aber...
Nee, ich habe es halt,
ja,
nebenbei angefangen, neben dem Studium, um, ja, halt mein eigenes Projekt zu haben. Und normalerweise dauert es, man rechnet 3 Monate, je nach Umfang der Anwendung dauert es so 3 Monate, so eine iPhone-App zu machen.
Und der App Store, Apple selbst hat hier keine Probleme gemacht, als du das eingereicht hast?
Nein, überhaupt nicht. Also man hat eine große Angst, wenn man das erste Mal...
und du musst Code $99 zahlen erstmal.
Man muss pro Jahr $99, ja, 79 Euro, ja, oder so zahlen. Das nimmt man dann auf sich. Wenn man diese 79 Euro zahlt, dann kann man nämlich die Anwendung auch auf einem Gerät testen.
Ja.
Normalerweise hat man so einen Simulator, der ist dazu mit der SDK beisammen und ja, es macht einfach mehr Spaß. Und vor allem Simulator und Gerät verhalten sich auch anders.
Anders, ne?
Man sollte auf keinen Fall eine App schreiben, und die ohne die zu testen, auf einem Gerät zu Apple schicken, weil man kann dann einige Überraschungen erleben.
Okay.
Also ich habe auch so Überraschungen erlebt, aber ja.
Also Apple hat dich reingelassen, aber das bringt mich jetzt zu dem Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben, Datenschutz.
Mhm.
Das heißt, wenn der Nutzer normal sich auf der Web-Oberfläche beim Desktop-Internet meinetwegen bewegt, hat der Nutzername und Passwort und so weiter im Kopf und hat halt die Daten bei sich. Wie werden die Daten gespeichert? Werden die in der App gespeichert oder muss, ja, ich auch hier jedes Mal neu die Daten eingeben?
Die werden gespeichert in der App und das ist relativ unsicher. Also wenn jemand Zugriff auf das Telefon bekommt, dann kann er vermutlich auch sehr einfach an die Daten kommen.
Okay.
Es ist,
aber das heißt, also der Schutz der Daten liegt da im Verantwortungsbereich der Nutzer. Das heißt...
ja, er sollte das Telefon nicht verlieren, ja, und möglichst nicht an jemanden verlieren, der sich gut auskennt.
Weil die Frage, die man sich halt auch stellt, es wäre jetzt auch kein Problem, dass du irgendwo einen rostigen Server hast und dementsprechend alle einkassierten Passwörter und Nutzernamen dann dort speicherst.
Genau, das ist möglich. Das kann man durchaus machen. Also... ich mache das nicht.
Also
aber man könnte das relativ einfach machen. Das war auch tatsächlich so, dass ganz am Anfang, als die App noch, ja, in ihren ganz jung war, das Passwort und Nutzerdaten im Klartext übergeben worden sind.
Ja.
Und das ist ein Fehler im OPAC gewesen. Den haben die wohl, als sie das geschrieben haben, als Debugging-Funktion, dass man einfach nur kurz okay. Passwort und Nutzername reinschreiben kann, Klartext ja. in die URL und dass man dann trotzdem in sein Nutzerkonto kommt. Und das haben die halt nie behoben oder das haben sie nie wieder rausgenommen. Über diese in Anführungszeichen Schnittstelle bin ich anfangs gegangen. Inzwischen bin ich dazu übergegangen.
Funktioniert das bei den OPACs immer noch?
Ja, funktioniert. Kann man einfach so rein.
Ehrlich, ja? Okay.
Also die werden per Post, ich weiß nicht, wie man das nennt, Protokoll übergeben.
Ja.
Kann man halt im Klartext machen. Die OPACs unterstützen, nicht alle unterstützen HTTPS.
Ja.
Und wenn man es dann an HTTPS übergibt, mit diesem Post-Protokoll, dann ist es verschlüsselt. Okay. Und dann kann man es nicht lesen. Und so funktioniert es jetzt auch. Man übergibt, oder ich übergebe, die App übergibt ein einziges Mal Passwort, Nutzerdaten verschlüsselt, sofern der Server das unterstützt,
ja.
An den Server. Die Anwendung bekommt dann ein temporäres Passwort und mit diesem Passwort wird dann weitergearbeitet. Und genau so funktioniert es auch in der Internetseite von den, oder auf den Internetseiten der Bibliotheken.
Also das heißt, dass man als Nutzer sogar von der App insofern profitiert, weil sie sicherer ist als so mancher OPAC, weil du versuchst immer über HTTPS zu gehen, sofern es halt möglich ist.
Als Nutzer hättest du die Möglichkeit, dass du auch nur HTTP und dann URL von der Bibliothek eingibst. Und dann jeder, der in dem Netzwerk mit drin hängt oder die Kommunikation abfängt, kann es Klartext lesen.
Ja. Okay. Also die Daten werden lokal gespeichert und Bibliotheken müssen sich keine Sorgen machen. Aber
nein.
Das machen sie trotzdem wahrscheinlich, oder?
Mhm. Die machen das natürlich, weil sie nicht wissen, was ich als Entwickler geschrieben habe und was ich tue. Die können es kontrollieren, indem sie mal so eine Kommunikation abfangen. Und das ist auch passiert an der Uni Hamburg mal. Und da war die Anwendung halt noch in ihren jungen Jahren. Paar Monate draußen und da ist der IT-Mensch aus der Bibliothek ist wohl explodiert. aber es ist inzwischen geändert und das ist.
Das heißt, ich hab auch gelesen, du stellst jedem, der es gern sehen möchte, den Quelltext dann offen nochmal
also
zur Verfügung.
Der Code liegt auf einem Server, den ich zu Hause stehen habe und
mit Passwort,
jeder, der, gerne mal der das möchte, der kann das mit Passwort tun. Ich gebe es ungern so frei, weil die Möglichkeit, es zu kopieren, einfach zu einfach wäre. Und es wird sehr viel kopiert. Und
okay. Apple nimmt also $99 im Jahr für eine Mitgliedschaft im erlesenen Kreis der Entwickler. $99, das musst du ja auch irgendwie wieder reinkriegen. Und die App ist derzeit kostenlos.
Ja.
Wird das so bleiben?
Also ich habe nicht vor, sie kostenpflichtig reinzustellen. Es kamen Anfragen, das doch bitte zu machen, denn momentan ist Werbung geschaltet.
Achso, Anfragen von Nutzern, die von anstatt Nutzern, der Werbung
genau,
gerne da...
Die würden gerne statt Werbung, würden sie gerne... einen kleinen Betrag, also ich nehme mal an, das sind dann 80 Cent, würden sie gerne zahlen. Da ist das 60-40 oder 70-30 Verhältnis, also 50 Cent oder so würde man pro Download dann machen. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich sicherlich mehr verdient als mit der Werbung bisher.
Ja.
Das beläuft sich auf ungefähr 10 Euro oder so.
Im Monat meinst du, oder?
Nee, insgesamt. Also seit Januar gibt es in Deutschland iAd, also die Werbung, die geschaltet wird von Apple. Mein Nutzerkreis ist natürlich noch klein.
Ja.
Ich habe ungefähr 140, 150 Downloads jetzt.
Okay.
Und ich schätze mal 70 bis 80 Nutzer, die regelmäßig die Anwendung auch nutzen.
Ja, okay.
Ja.
Das heißt, du vermarktest die halt derzeit echt klassisch mehr oder weniger bei Werbung.
Ja. Ja, okay. Ja.
So, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du praktisch übers Hintertürchen kommst. Es ist eigentlich das Vordertürchen, aber
ja.
Ne, je nachdem, wie man sieht, kommst du rein. Wie realistisch siehst du das, dass irgendwie GWV oder auch die anderen Verbünde irgendwann mal an den Punkt kommen, wo sie sagen, okay, jetzt gehen schon private Entwickler irgendwie hin und basteln was. Vielleicht sollten wir uns doch mal Gedanken drüber machen, halt ordentliche Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Hast du irgendwie Kontakt zu denen oder weißt du da was von Trends? Oder,
Ja, also ich habe nur gehört in Gesprächen mit Bibliotheksmitarbeitern, dass der GBV wohl sehr beschäftigt ist, sein OPAC auf dem neuesten Stand zu halten und keinerlei Zeit hat, irgendwelche Schnittstellen noch zu machen. Und das ist erstmal außen vor. Das ist nicht im Interesse des GBV momentan. Die hätten sowas gerne. Die haben auch teilweise schon angefangen, mal Schnittstellen zu machen. Es ist aber noch nicht so weit gediehen. Und vielleicht im Zuge jetzt dieser, also wenn sie sehen, dass mehrere Leute anfangen, Apps zu schreiben und wie viele Probleme und wie hässlich das alles ist mit Parsen von HTML, dann fangen sie vielleicht an, das zu forcieren. Aber ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht so. Es geht nicht so schnell, glaube ich.
Ja, schauen wir mal. Ich meine, da kann man ja vielleicht auch nochmal nachhaken. Das heißt, die bisherigen Reaktionen der Bibliotheken war jetzt eigentlich bis auf die Datenschutzsache und eigentlich ganz, ganz gut, oder?
Mm, schon.
Wenn du halt mit denen gesprochen hast, haben die es auch verstanden, was du da machst?
Ja, manche mehr, manche weniger. Manche haben sich sehr gewundert, wie die Daten plötzlich aufs Telefon kommen.
Ja, das ist Magie.
Ja, Magie, genau. Andere, die ein iPhone benutzen und so, die waren begeistert. Die fanden das ganz großartig.
Okay.
Weil manche haben gesagt, das ist schon irgendwie ein Traum von ihnen, dass es sowas gibt, eine iPhone-App. Und haben sich sehr gefreut, dass ich denen das bereitgestellt habe.
Ja, also ich war halt auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr angetan von der App. Man hat mir gleichzeitig auch einen Kopf gefasst und dachte, ey, kann es wirklich sein, dass es sowas noch nicht gibt?
Ja, ich habe natürlich auch am Anfang der Entwicklung auch geguckt, ob es sowas gibt. Und dann habe ich gesehen, nein, das gibt es nicht. Und dann war eigentlich schon klar, dass man sich damit beschäftigen musste, weil es hat einen Nutzen und,
ja.
Und das wollte ich auch irgendwie, dass, wenn man schon was macht,
ja.
Seine Zeit investiert, dass es dann irgendwas bringt.
Gut, dann wird jetzt noch eine Frage bleiben und die richtet sich natürlich so ein bisschen an die Zukunft. Das heißt, wir haben jetzt einen Status Quo und du willst ja mit dem Ding irgendwo nochmal hin. Jetzt ja. Abseits der Vermarktung, aber vielleicht gibt es irgendwelche Features, die du noch reinpacken möchtest. Vielleicht möchtest du dich nicht nur aufs iPhone konzentrieren. Hast du da irgendwas schon angedacht?
Ja. Also an Features, was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist die Katalogsuche.
Ja.
Ich sitze momentan noch da dran. Es ist relativ unangenehm, die Daten aus dem Katalog zu holen. Aber mit genügend Arbeitszeit wird es sicherlich schöner und auch benutzbarer werden. Und das ist auf jeden Fall ein großes Ziel, das zu machen, dass ich zumindest das, was der OPAC an Funktionen hat, mit reinbringe. Man kann überlegen, noch Export von Informationen zu gewissen Medien. Es gibt da Zitierschnittstellen, also für so Zitatverwaltungssysteme, dass man sowas per Knopfdruck einfach, ich habe das Ding entliehen, ich drücke auf den Knopf und schicke mir das an mein Programm, das meine Bibliografie verwaltet
okay.
Und habe es dann direkt da drin.
Ja.
Genauso, also was auch in eine ähnliche Richtung geht, ist, dass man sich Lesezeichen setzen kann für Bücher, für Entleihungen, dass man nicht jedes Mal wieder neu suchen muss, wenn man ein Buch wieder ausleihen möchte.
Ja.
Das heißt, man hat die Signatur immer parat. Man weiß, in welcher Bibliothek das Buch steht und kann direkt dahin gehen. Oder okay, das Buch okay. per Knopfdruck bestellen,
okay.
wenn es im Speichermagazin irgendwo steht.
Ja, ja.
Und nicht einfach aus dem Regal genommen werden kann.
Okay, aber nur fürs iPhone?
Ja, ich habe mir ein Android-Phone gekauft.
Alles für die App?
Alles für die App.
Okay.
Nein, man darf sich nicht zu sehr fixieren auf eine Umgebung, denke ich.
Ja.
Allerdings war die Zeit noch nicht da, was zu tun für Android. Ich habe mich nur ein bisschen umgeschaut,
ja.
Wie das dort so funktioniert, alles. Die Idee war schon. Also gibt es für den Mac und fürs iPhone momentan.
Ja.
Und das Ganze auch auf jeden Fall für Android zu machen. Aber vielleicht möchte ja irgendjemand anders das machen.
Du hast keine Lust mehr.
Nee, es geht nicht um Lust, es geht einfach um Zeit. Ich studiere ja auch und
ja.
ich muss irgendwann mal demnächst fertig werden. ja, man hat gesehen, also die Entwicklung bisher hat 2 Jahre gedauert und ich würde ungern nochmal 2 Jahre investieren.
Okay.
Es ginge sicherlich etwas schneller, weil man sehr, sehr viel Erfahrung natürlich auch einfach bekommen hat,
ja.
Während man das Ding programmiert hat.
Naja, wer weiß. Also vielleicht melden sich ja noch ein paar Leute,
die das gerne abnehmen. Ich hätte da so jemanden auch, dem ich das gerne raufdrücken würde, weil auch die Nutzer fragen auch, ob es das nicht für Android und so.
Nee, dadurch, dass Android jetzt auch so zulegt, ne?
Ja, also, ja.
Und an iPhone-Tarifen und so weiter hat sich ja nicht ganz so viel getan. Also etwas flexibler ist ja Android da schon, ne?
Ja.
Was also, die Reichweite halt angeht.
Ich bin leider seit Jahren ein Mac-Fan, also mein erster Rechner so war ein Mac und deshalb bin ich auch überhaupt darauf gekommen, das fürs iPhone mal zu machen. Ja,
ja, prima. Also das war es jetzt von meiner Seite erstmal an Fragen.
Mhm.
Wenn vielleicht andere Leute irgendwo noch Fragen haben, können sich ja vertrauensvoll an dich wenden. Wie
die, sollen die sie machen, besonders in Fragen des Datenschutzes. Also ich bin gern bereit, alles den Menschen zu eröffnen.
Sag nochmal kurz die URL, wo die App zu finden ist und die Infos.
Es ist elbedev.com, Elbe wie der Fluss, die Elbe, und dev wie der Developer oder das Development.com. Ja.
Super, Kim. Dann danke ich dir, dass du da warst.
Ich danke dir. Thank you.